neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Rechtsruck in Ostdeutschland, eine kleine Spurensuche. Wir senden einen Vortrag des Netzwerks Polylux vom AMS-Camp in St. Georgen im Schwarzwald 2024. Das Netzwerk Polylux unterstützt linke Initiativen im ländlichen Ostdeutschland gegen den Rechtsruck. Aber woher kommt der eigentlich? Ist der Osten eine Erfindung von den Wessis oder jammern Ostdeutsche qua Geburt einfach gern? Ostdeutschland ist nicht Westdeutschland und das hat handfeste Gründe. Ökonomische, politische und soziokulturelle. So hieß es in der Ankündigung. Das AMS-Camp fand vom 15. bis 18. August 2024 statt.
Stellt euch kurz vor, was machen wir eigentlich als Netzwerk Polylux? Was ist ein Polylux? Und dann möchte ich relativ fix zu diesem Osten kommen, über den ja gerade auch mit den Landtagswahlen relativ viel geredet wird. Wir hatten jetzt die Kommunalwahlen. Ich denke, alle kennen so diese Deutschlandkarten mit einer Hälfte blau, einer Hälfte schwarz. Und dieser großen Frage, warum wählt jetzt Ostdeutschland rechts? Ich habe in die Ankündigung geschrieben, dass wir ganz viel darüber reden. Ich habe dann den Workshop konzipiert und habe festgestellt, ich habe eigentlich Bock, mehr nochmal über Wendezeit und linke Geschichte zu reden, weil ich denke, da gibt es eine Leerstelle bei Linken an der eigenen Geschichte, weil ich weiß ganz viel über die RAF und ich weiß ganz viel über die Gewerkschaftsbewegung in den 50er Jahren oder irgendwie sowas, aber beispielsweise wer Martin Domaschk war, weiß wahrscheinlich niemand im Raum. Niemand von euch hat was vom Unabhängigen Frauenverband der DDR gehört oder so, deshalb dachte ich, wir machen nochmal sowas und ob wir dann zu diesem Warum wählt der Osten jetzt rechts Part kommen, sei mal dahingestellt. Und das können wir dann diskutieren und ihr könnt mich auch, ich bin ja noch hier, löchern mit Fragen. Ich stelle euch kurz das Netzwerk Polylux vor. Uns gibt es seit 2019. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten, also wir sind gerade so 9 Menschen und unser Kernanliegen ist es quasi, Geld zu sammeln. Ich habe das gerade schon erwähnt, ne? Also es gibt einfach im ländlichen Raum plus nochmal im ostdeutschen ländlichen Raum eine krasse Strukturschwäche von linken Strukturen, von so Willkommensinnis, von allen möglichen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die ihr so jetzt vielleicht euch vorstellen könnt. Die sind in der Regel selten schwach vertreten und haben wenig Kohle. Deshalb war unser Ansatz sozusagen zu sagen, okay, man kann von außerhalb tatsächlich vieles machen, aber das Einfachste ist Geld sammeln und wenn Leute Geld haben, müssen sie sich zumindest keine Sorgen mehr darüber machen, wie sie jetzt an die Raummiete kommen oder. Und deshalb haben wir angefangen zu sagen, okay, wir sammeln jetzt einfach Fördermitgliedschaften. Wir haben einen Verein, wir haben ein Konto, ihr könnt darauf einzahlen und dann haben wir ein Vergabesystem, wo wir das Geld verteilen. Am Anfang stand auch diese Namensnennung, die irgendwer hatte, die großartige Idee von dem Polylux. Ich weiß nicht, wer das von euch jetzt kennt, was ein Polylux ist. Wollen wir vielleicht mal so eine Meldungsabfrage machen? Was ist ein Polylux? Wisst ihr das? Ja oder nein? Alle, die sich nicht melden, können sich es jetzt vielleicht denken, weil es auf dem Bild irgendwo mit drauf ist und ein bisschen seltsam ist. Ist es der Overhead-Projektor oder der Licht... Ja, ich habe gerade den Titel vergessen. Aber auf jeden Fall ist es... kommt dieser Begriff daher, dass das die ostdeutsche Marke war, einfach wie Tempotaschentücher oder was auch immer, war das halt einfach begriffsprägend und jedes Kind, was in die Schule gegangen ist, in der DDR oder in den 90er Jahren, kennt den Polylux als dieses Gerät. Und bei uns war die Idee, okay, wir machen ja genauso wie der Polylux was Kleines auf einer Folie größer, indem wir Licht drauf werfen. Und unsere Idee ist quasi, indem wir Leuten Sichtbarkeit geben über unser Netzwerk, über eine Reichweite, können wir das verstärken, was Leute im ländlichen Raum machen. Das sind ein paar von uns auf unserer Jahresklausur. Genau. Ich habe schon gesagt, wir haben uns 2019 gegründet, zum Teil in Dresden, zum Teil in Berlin. beides mal quasi, wir sind so, wir kannten uns vorher nicht, sind aber irgendwie über so einen Drittkontakt zusammengekommen, hatten quasi dieselbe Idee, hey, wir brauchen vor der Landtagswahl 2019 Geld. Es wird die Förderung von bestimmten Projekten wegfallen, beispielsweise bin ich in einem alternativen Zentrum aktiv, was städtisch gefördert ist. Da war einfach die Angst, okay, das wird mit einer AfD-Regierung einfach nicht mehr sein, die Kohle wird weg sein. Und in Berlin gab es drei Menschen, die sich das Ähnliche gedacht haben, und für die war vor allen Dingen dieser 2018 erschienene Brief von David Begrich prägend an die lieben westdeutschen FreundInnen. Das war, David Begrich ist so ein Rechtsextremismusforscher aus Sachsen-Anhalt, und der hat nach den Ausschreitungen 2018 in Chemnitz, so rechte Ausschreitungen, dort diesen Brief geschrieben, weil er gesagt hat, hey, hier passiert gerade was, das ist nicht mehr okay, das könnt ihr nicht mehr verbuchen unter einer normalen Entwicklung, ihr müsst da ein Augenmerk hinwerfen. Und die drei sind halt jeweils, also eine ist Ostberlinerin, dann gibt es Leute aus Thüringen, aus dem Kaff und aus Brandenburg, aus dem Dorf, so, und die haben es dann auch gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen, und dann kam irgendwie diese Idee zusammen. Vielleicht noch wichtig für uns, für euch, wenn ihr uns Geld spendet, wir sind nicht gemeinnützig. Das hat den Nachteil, dass wir keine schönen Spendenquittungen ausstellen können, wo ihr ganz viel Geld von der Steuer zurückkriegt. Aber wir haben das explizit deshalb gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen uns politisch äußern, wir sind ein politischer Verein, wir können nicht irgendwie ein Blatt vorm Mund nehmen. Und in dieser Zeit 2018-19 war eben auch die Attac, also hat Attac die Gemeinnützigkeit in Frage gestellt bekommen und der VVN-BDA, und da war für uns klar, okay, das geht so leider nicht. Und gleichzeitig sind wir nach wie vor eine ehrenamtliche Struktur. Also es gibt nur eine Person, die die Buchhaltung macht, die Geld bekommt. Und wir arbeiten natürlich immer mal mit so Moderationskollektiven zusammen oder so, um uns klar zu kriegen als Gruppe. Aber im Kern sind wir eine Politgruppe, wie ihr vielleicht eure eigenen auch kennt, und keine irgendwie geartete, voll bezahlte Stelle gibt es bei uns. Wir gliedern uns so, wir haben so ein Vergabeplenum. Da setzen wir uns hin, gehen die Anträge durch von Gruppen, Projekten, was auch immer, sagen, hey, das finden wir cool, das finden wir nicht cool, die Gruppe kommt aus Dresden, sorry, you're not ländlicher Raum. Und dann verteilen wir die Projekte unter uns, dass wir versuchen, die so gut wie es geht abzudecken mit einer Kommunikation. Wir versuchen, viel zu Leuten hinzufahren und da auch enger in eine Kommunikation zu kommen, weil was wir nicht machen, ist so ein aufwendiges Vergabeprozedere mit einem riesenlangen Antrag, wie ihr ihn vielleicht von der Rosa-Luxemburg-Stiftung kennt oder so, sondern ihr könnt uns tatsächlich so ein 5-Fragen-Formular ausfüllen und dann kriegt ihr im Zweifelsfall Geld. Strukturarbeit gehört natürlich irgendwie dazu, so Vereinskram, den man halt einfach machen muss, und letztendlich dann machen wir noch Öffentlichkeitsarbeit viel, also wir haben jetzt eine Vortragstour gemacht, wir sind bei ein paar Podcasts unterwegs gewesen, wenn ihr nochmal was nachhören wollt oder euch da noch mehr interessiert, gibt es auf unserer Website polylux.network auch so einen Pressespiegel. Da könnt ihr einfach Sachen nochmal nachgucken. Genau. Genau, ich habe es einfach nochmal mitgebracht. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht gar nicht so relevant. Wir sind noch so vernetzt mit ein paar anderen Stellen. Falls ihr jetzt sagt, hey, ich will irgendwie in Ostdeutschland, ich suche irgendwie eine Stelle, wo ich so ein verifiziertes Gegenüber habe oder so, dann wären das jetzt so ein paar Tipps. Also das Netzwerk Tolerantes Sachsen ist halt ein total cooler Dachverband für linke Vereine in Sachsen. Die ESRA aus Thüringen ist quasi so eine Opferberatungsstelle, die aber auch sehr viel politische Arbeit einfach machen. Und Weiterdenken ist jetzt beispielsweise der Verein, wo David Begrich arbeitet. Die machen auch total coole Bildungsarbeit einfach und viel Vernetzung und viel so, wenn ihr jetzt auch nochmal in dieses Ostdeutschland, warum wählen die rechts, was kann man da tun, Thema einsteigen wollt, da hat David Begrich halt viele Artikel und so Kram geschrieben. Genau, diesen Kontakt zu den Projekten, das hatte ich schon erwähnt. Wir versuchen das so gut wie es geht. Es ist halt auch irgendwie viel Arbeit. Ich habe mich ja schon vorgestellt und die anderen auch schon so ein bisschen vorgestellt. Wir sind, wie gesagt, 9 Menschen mit einer sehr heterogenen Besetzung an Leuten, also altersmäßig. Die Sozialisation, ob Ost oder West, das haben mittlerweile auch Leute, die in Westdeutschland sozialisiert wurden, dazu gewonnen. Und tatsächlich also auch nochmal ein ist für euch vielleicht gar nicht so relevant, aber ich sage es immer gern dazu. Ich kannte die Leute vorher nicht und ich finde es total krass, dass es geklappt hat, über so einen weiten Raum von Berlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg sich zu organisieren und über so eine Corona-Pandemie zusammenzuwachsen. Es hat total viel Spaß gemacht. Und für alle, glaube ich, das, was ich auf deine Frage hin ja auch schon gesagt hatte, war auf jeden Fall so dieses Erleben des Jahres 2015, 16, 17, 18 in Ostdeutschland total prägend. Ich erlebe das ab und zu mal mit meiner Schwester beispielsweise, da hatte ich da ganz spannende Gespräche zu, weil sie 2015 in Würzburg gelebt hat und für sie 2015 so ein Jahr war, wo sie so total viel mit neuen Leuten in Kontakt gekommen ist, viel in dieser Refugees Welcome Bewegung aktiv war und da so einen Schub hatte und auch so diesen Sommer der Migration, sag ich mal, gefühlt hat. Ich habe den gar nicht gefühlt. Mein Sommer 2015 war so ein, ich wache jeden Morgen auf und frage mich nur so, okay, was sagt das Radio jetzt als nächstes, wo es gebrannt hat, wo es geknallt hat, wer aufs Maul bekommen hat. Und das so eine krasse Diskrepanz für mich dann einfach war. Ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, auch innerhalb von Ostdeutschland. Und das sollte man nicht über einen Kamm scheren, aber gerade so die Region Dresden war halt total von Neonazi-Terror geprägt und nichts anderem. Und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt gleich nämlich zu dem Osten kommen. Das ist nicht eine Region. Das ist nicht, ihr könnt nicht sagen, Ostdeutschland ist, alles was ihr da hinten dran hängt, ist falsch, weil beispielsweise, wenn man jetzt dann sich gleich nochmal die Zahlen anguckt, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte, da sind sehr unterschiedliche Regionen dabei, ne? Es gibt Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, die sind heftig ländlich geprägt, Sachsen ist total städtisch geprägt, Thüringen ist auch eher städtisch geprägt, Sachsen-Anhalt stirbt aus. Also da gibt es einfach eine sehr große Diskrepanz zwischen den einzelnen Regionen und das natürlich auch im politischen Empfinden so. Also an einem Ort gibt es halt total aktive Neonazi-Kameradschaften, so wie wir es jetzt in Bautzen letztes Wochenende erlebt haben, und an anderen Orten gibt es das nicht. Seid da, könnt ihr mich gerne, wenn ich das jetzt heute sage, auch nochmal dran erinnern. Es gibt nicht den Osten. Genau, aber es gibt auf jeden Fall eine Ostdeutschlandpolitik, zum Beispiel der Linkspartei. Ich habe jetzt hier einfach mal so richtig fix noch schlechte Bilder rausgegriffen. Und ich würde total gern mit euch jetzt, dass ihr so zu dritt, viert eine kleine Murmelrunde macht, in der ich kurz über eure eigenen, sozusagen so ein bisschen Austausch darüber, okay, wie, vielleicht warum bin ich hier bei diesem Workshop und was sind so 3 bis 5 Stichworte, die ich beim Thema Ostdeutschland im Kopf habe. Und die ich vielleicht auch hier heute erfüllt sehen möchte oder nicht. Also, dass ihr eigentlich einfach mal kurz in dieses Thema mit den Personen um euch rum reinfuchst und wir machen eine kurze Sammlungsrunde für diejenigen, die wollen.
Nach der Murmelrunde sammelte der Referent einige Stichworte aus dem Publikum. So kamen Fragen nach einer alternativen Geschichtserzählung auf, jenseits der vom Westen dominierten Erzählungen über den Osten. Aber es wurde auch die Frage nach der tatsächlichen oder angeblichen Gefährlichkeit der Lebenssituation im Osten gestellt.
Ja, ich finde, es geht so ein bisschen in die Richtung, was jetzt auch bei ein paar Sachen rausgehört hat, dass es schon auch eine Projektionsfläche einfach ist, wo man sagt, ja, irgendwie habe ich Angst davor, vielleicht fahre ich da nicht in Urlaub hin. Es gibt irgendwie ländliche Regionen, wo total große Bedrohung ist. Ich finde tatsächlich die Frage, ländliche Regionen in Westdeutschland, was geht da eigentlich und wie sind Leute dahin vernetzt und was kennt ihr für Projekte in Westdeutschland auf dem Land? Ich meine, es gibt mehr, das ist ohne Zweifel. Du wirst so einen Raum beispielsweise selten finden. Also hier so ein, was ist das, Falkencamp, ne? Aber beispielsweise durch so eine Deindustrialisierung und eine Freiraum- bzw. Besetzungsbewegung gibt es ja beispielsweise total viele Projekte in Ostdeutschland, die riesig sind, die das vielleicht nicht richtig ausgefüllt kriegen, aber die diesen Raum eigentlich nutzen konnten beispielsweise. Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe das einfach nochmal in Zahlen so ein bisschen, damit wir sowas haben, woran wir uns festhalten können, wenn wir darüber jetzt reden vielleicht, und den Osten zu klassifizieren, und habe mir einfach nochmal einerseits aus dem Buch von Steffen Mau, Ungleich vereint heißt es, ist gerade auch Bestseller, blablabla. Aus dem habe ich mir was rausgesucht und dann bin ich tatsächlich einfach in den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2020 von der Bundesregierung einfach nochmal reingegangen, weil der, also ich fand den tatsächlich auch sehr lesenswert, gibt es online, falls ihr da Bock drauf habt, nochmal mehr zu recherchieren einfach, weil die so sehr statistikbasiert einfach sich so Sachen angucken, was passiert über einen Zeitraum von 30 Jahren in Ostdeutschland, was sind so Sachen, die man festlegen kann, was sind Streitpunkte auch innerhalb der Forschung. Und ich habe ein paar Zahlen hier jetzt einfach mal so auf den Nenner gebracht. Genau, also im Zeitraum 89 bis 2023, das ist mau, ist das Bevölkerungswachstum, also in Ostdeutschland ist die Bevölkerung um 15% zurückgegangen, in Westdeutschland ist sie um 10% gewachsen. Das geht nochmal mit so anderen Entwicklungslinien einher, dass beispielsweise die ländliche Region ja auch nochmal entvölkert, also wenn man die 15% runternimmt und dann schiebt man nochmal, ich sage jetzt mal, 20% in die Städte, das heißt sozusagen, dann habe ich das Bevölkerungsminuswachstum, was in ländlichen Regionen in Ostdeutschland passiert. Also ich habe es schon gesagt, Sachsen-Anhalt ist halt einfach von einem massiven Abgang von Menschen betroffen und was da drin natürlich mitschwingt ist, wer geht. Also gut ausgebildete, gut qualifizierte Menschen sind nach der Wende gegangen und vor allen Dingen innerhalb der Leute, die gehen, ist der übergroße Anteil sind Frauen im Alter 20 bis 40 Jahre. Das wird nicht gegendert, also nicht weiter klassifiziert, sondern es wird als Frauen gegendert in dem Entwicklungsbericht, deshalb kann ich da jetzt zu anderen Zahlen nichts sagen. Gleichzeitig sind dann so Sachen vielleicht relevant wie die Erbschaftssteuer. 2% der Erbschaftssteuer in Deutschland werden im Osten gezahlt. Wenn man darüber nachdenkt, was eine Erbschaftssteuer aussagt, ist das ein massiver Impact, weil die Erbschaftssteuer sagt aus, ob ich Reichtum vererbe oder nicht. Ne? In Deutschland wird Reichtum über Erbe weitergegeben, nicht über Arbeit erarbeitet oder so ein Quark. Sondern ich kriege das, weil meine Eltern es auch schon waren oder halt nicht. Ergo, die Erbschaftssteuer sagt irgendwie was darüber auf, wie viel Erbe wird eigentlich in Ostdeutschland ausgezahlt. Und das hat beispielsweise sehr viel mit dem Angleichungskurs nach der Wende zu tun. Also es gab, kommen wir gleich nochmal zu, auch in der Wendechronik. Wohneigentumsquote, auch nochmal ein spannender Punkt, ne? Habe ich ein Eigenheim oder nicht? Es gibt so Theorien von eher so wirtschaftsliberalen Leuten, dass man in Ostdeutschland die Wohneigentumsquote heben müsste, weil wenn Leute ein Eigentum haben, dann sind sie investitionsfreudig und dann gehen sie los und machen irgendwas, weil sie haben Sicherheit. Und wenn sie in einer Mietswohnung wohnen, dann haben sie das halt nicht. Wie das jetzt so wirtschaftlich 1:1 übersetzbar ist, möchte ich mich nicht positionieren, aber natürlich macht es was, ob ich in einer Villa wohne oder ob ich in einem Block wohne oder so. Das hat natürlich einen Impact auf mein Leben. Und aber auch da, ne? Also Radebeul ist eine Stadt bei Dresden, hat die höchste Millionärsquote quasi auf die Einwohner gerechnet in Deutschland, einfach weil sich da sowas versammelt hat. Und da habe ich dann halt ein Maserati-Autohaus, ein Ferrari-Autohaus und das ist, also es gibt da große Diskrepanzen. Zum Schluss noch vielleicht an der Stelle die Betriebsgröße fand ich auch noch ganz spannend, weil eigentlich die DDR ja ein extrem industriell geprägtes, also von einer Schwerindustrie geprägtes Land war mit sehr großen Betrieben. In Ostdeutschland ist so der roundabout 90 Beschäftigte so der Durchschnitt von Unternehmen, wohingegen das in Westdeutschland 150 Beschäftigte sind. Das sagt natürlich auch wiederum viel darüber aus oder kann Einfluss darauf haben, wie streikfähig bin ich, wie organisationsfähig bin ich in so einem Betrieb, was mache ich da überhaupt in diesem Betrieb. Man kann aber genauso gut auch ganz gut dagegen halten, dass in Ostdeutschland die Neugründungsrate extrem hoch ist. Also in Ostdeutschland werden sehr viele mittelständische, kleine Unternehmen gegründet, die dann einen extremen Expansionsschub haben. Immerhin immer noch auf einem niedrigeren Level als in Westdeutschland, aber trotzdem passiert da ganz viel. Und dann gibt es jetzt auch ganz aktuell Thema Geld und wo fließt das hin? Die Entwicklung, dass die Bundesregierung auch einfach entdeckt hat, okay, wir müssen irgendwas machen. Was machen wir? Wir kippen Geld hin. Bei Dresden entsteht für 10 Milliarden, also für eine Bezuschussung vom Bund von 10 Milliarden eine Chipfabrik von TSMC. In Cottbus wird das ICE, das ist zentrale ICE-Reparaturwerk aufgebaut. In Magdeburg wird auch eine Chipfabrik hingeklotzt. Also da gibt es große Entwicklung, gerade jetzt Tesla ist so eine ganz akute Entwicklung, um jetzt dieses Bild von dem armen Osten so ein bisschen zurückzuholen. Seit 1991 hat sich das Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland verdreifacht und auch die Investitionsquote, das ist so eine Quote, die errechnet wird, um zu gucken, okay, wie sehr investieren Unternehmen Geld pro Kopf, pro EinwohnerInnen quasi in Neuanlagen, in Maschinen etc. pp. Und damit so einen Entwicklungstendenzen rausfinden zu können, die ist halt in Ostdeutschland, die gleicht sich stetig an Westdeutschland. Die ist in Westdeutschland immer noch sehr viel höher, aber es gibt da eine ganz krasse Entwicklung und auch da will ich nochmal einholen, ne? Wir reden jetzt über Deutschland. Wenn ihr beispielsweise nach Polen guckt, wenn ihr in die Tschechische nee, nicht mehr, in die Tschechische Republik guckt, Slowakei guckt, also in andere Ostländer, dann sind das andere Entwicklungstendenzen und das hat auch einen krassen Impact quasi, dass es diese Teilung und den Zusammenwachsen in Anführungsstrichen halt auch gab. Vielleicht nochmal hier noch mehr Zahlen zum Rumballern. Also das sind quasi der Anteil der Bevölkerung. 15,1% der Deutschen wohnen in Ostdeutschland. Sachsen ist das einzige ostdeutsche Bundesland, was mehr Einwohner als Berlin hat, also mehr als 3 Millionen. Alle anderen liegen drunter. 11,2% der Löhne und Gehälter werden in Ostdeutschland gezahlt. Und wenn ich mir die Arbeitslosen nehme in Deutschland, dann sind 24% der Arbeitslosen aus Ostdeutschland. Nicht 24% der Menschen in Ostdeutschland sind arbeitslos. Aber wenn man dann die Zahlen zusammen nimmt, 15% sind überhaupt aus Ostdeutschland, von denen sind dann 25%, genau so ist die Rechnung nicht, aber innerhalb der Arbeitslosen sind dann 25% aus Ostdeutschland. Das ist natürlich eine Überproportion und das ist 2004 war diese Zahl komplett nochmal, da gingen diese Arbeitslosenzahlen noch viel, viel höher, weil 2004 quasi der Peak in Deutschland allgemein, aber vor allen Dingen auch in Ostdeutschland war, mit den Arbeitslosenzahlen. Genau, die FME. Ich kann euch die gerne nochmal näher auseinandernehmen, wenn euch das hilft, aber ich würde das jetzt springen. Ich würde noch einen Punkt aufnehmen, das wusste ich selber nicht, dass das so, aber in Deutschland wird natürlich alles erhoben. Es gibt einen Freiwilligen-Survey. Das heißt, die gehen los und haben so Fragebogen, wonach sie Leute fragen, seid ihr ehrenamtlich tätig, seid ihr in Vereinen tätig, macht ihr irgendwie verschiedene Tätigkeiten, die so ja, gemeinhin unter Ehrenamt qualifiziert werden. Und ich fand das ganz spannend, weil das, was matcht, was wir immer erzählen, ohne eine Zahl dazu zu haben, nämlich, dass in Ostdeutschland einfach wesentlich weniger Vereine präsent sind, wesentlich weniger Geld in diesen Vereinen liegt. An der Stelle wäre nämlich beispielsweise, dass 10% von 500 freiwilligen Agenturen in Deutschland in Ostdeutschland liegen, also eine extrem geringe Zahl. Und auch die Bürgerstiftungen, also so, weiß ich nicht, na, am Ende sowas wie Polylux. Ne? Leute sammeln Geld, geben das dann weiter als so ein Stiftungsformat. Die sitzen halt auch mehrheitlich in Westdeutschland, fast gar nicht in Ostdeutschland, wo natürlich wieder mit reinkommt, wann gründe ich eine Stiftung, wenn ich ein Erbe gehabt habe. Dann gründe ich eine Stiftung und hau die Kohle irgendwie raus, weil ich sie für was Gutes verwenden will oder so. Und vielleicht auch nochmal so im Hinterkopf behalten für die DDR, von diesen 38,5%, die sich ehrenamtlich betätigen, sind die überwiegende Zahl junge Menschen. Alte Menschen sind in Ostdeutschland in der Regel nicht ehrenamtlich aktiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe Ideen dazu, wie man das erklären kann, aber ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Gerade auch, wenn ich jetzt so rumgekommen bin, überall in Westdeutschland gibt es diese Omas gegen Rechtsgruppen und die sind total riesig und ich freue mich immer. In der Regel kenne ich ganz wenige GenossInnen über 50 in Ostdeutschland. Dann haben wir jetzt so ungefähr geklärt, was Ostdeutschland heute sein könnte und ich würde zu diesem Part kommen zur Wende, wo wir dann in die Quellenarbeit gehen und ich aber vorher noch so einen Zeitstrahl mit euch jetzt mal so kurz durchwischen wollte, weil ich wollte nicht voraussetzen, dass ihr alle irgendwie detaillierte Kenntnisse über die Wende habt, die ich nicht habe. Also ich habe mir da auch jetzt nochmal in Vorbereitung einfach Sachen angeschaut, angelesen, so ein bisschen geguckt, okay, was sind eigentlich wirklich die zeitlichen Abläufe, was ist in diesen Jahren auch vor der Wende passiert. Dann gibt es diese Quellen, die stelle ich euch nachher vor. Vielleicht ganz kurz, könnt ihr schon mal so im Kopf behalten. Das eine sind so Berichte von Leuten, die im Betrieb aktiv waren, 89. Das andere ist ein Gründungsmanifest des Unabhängigen Frauenverbandes, eine feministische Perspektive auf die Wende. Ich fange ein bisschen vor 89 an, weil ich will das nochmal mit für euch so einordnen. Die Wende ist ja das, was wir jetzt so als 89-90, also quasi so die September bis September 89 bis Oktober 90 vielleicht ungefähr klassifizieren und dann ist es abgeschlossen, eingetütet und wir können es vergessen und nicht mehr darüber reden. In der Entwicklung im kompletten Ostblock, also in der UdSSR, in der DDR, fängt das Ganze schon 85 ungefähr an. Also 1985 wird Michail Gorbatschow Vorsitzender des ZK der Kommunistischen Partei in der UdSSR. Und der hat eine andere Vorstellung davon, wie man dieses System weiterführen könnte und der läutet so eine Reform, eine langsame Reform von oben ein. Also es gibt dann so eine Zeit, wo mehr Medien erlaubt sind, die nicht mehr so strikt an eine Parteilinie gebunden sind. Vor allen Dingen das Radio Sputnik ist dann auch für die Wende total wichtig, wo dann quasi ein eigener Radiosender aufgebaut werden konnte und Leute mal was anderes hören konnten als das, was vom Zentralorgan vorgegeben wurde. Gleichzeitig gibt es auch so eine Liberalisierung in den Wahlen und es gibt vor allen Dingen eine Kritik an den Tendenzen des Stalinismus, also vor allen Dingen den Säuberungen, die in den 30er, 20er und 30er Jahren innerhalb der Sowjetunion gelaufen sind. Da sind mehrere Millionen Menschen erschossen worden, hingerichtet worden, verhungern lassen worden, eingesperrt worden. Und das ist bis zu dem Zeitpunkt, obwohl es einen Spruch in den 50ern mit dem Stalinismus gab, nie offen thematisiert worden. Sondern in den 50ern gab es eine Geheimrede, gab es Geheimdokumente etc. Und unter Gorbatschow gibt es dann langsam ein Reden darüber. Und vor allen Dingen auch noch ganz spannend ist, der Hitler-Stalin-Pakt wird in dieser Zeit das erste Mal öffentlich auch verhandelt als ein Thema, was dann vor allen Dingen in den baltischen Staaten dazu führt, dass es dort eine extreme Unzufriedenheit gibt, weil die natürlich mitkriegen, ah krass, die Sowjetunion hat uns damals einfach verkauft, die haben gesagt, nehmt die baltischen Staaten und haben uns damit ausgeliefert und alles Weitere zu verantworten. Gleichzeitig verschärft sich aber auch in den 80er Jahren einfach eine Krise in dem kompletten Ostblock innerhalb der Industrie. Also es ist einfach nicht mehr rentabel, was dort wirtschaftlich gemacht wird. Es gibt eine zusehende Abhängigkeit von den Westmärkten, also vom globalen Markt, die nicht mehr stabilisiert werden kann, dadurch, dass man eine eigene Industrie und einen eigenen Export hat. Und dann gibt es sehr viele Auseinandersetzungen einfach in der politischen Führung dieser Zeit. Gleichzeitig beispielsweise wird diese Neuerung in China aufgegriffen, also unter Deng Xiaoping wird auch so eine Reformbewegung angestoßen innerhalb der KP in China und dort gibt es auch eine große Demokratiebewegung, die aber dann 89 abgesägt wird und sehr hart unter Repressionen gestellt wird. Und all das schlägt sich in der DDR wieder nieder. Also ne, es gibt dann diesen Bezug, also gerade der Wendespruch Gorbi, Gorbi, Gorbi kommt davon, dass Leute gesagt haben, Gorbatschow ist quasi derjenige, der uns retten kann, der eine Reform anstoßen kann, wohingegen die DDR-Führung das komplett gemauert hat. Also sind sozusagen, es gibt so Hardliner-Fraktionen, die vor allen Dingen in der Tschechoslowakei, in der Tschechischen Republik damals, also in der CSSR saßen, in der DDR saßen und so ein paar andere Staaten noch, die gesagt haben, hier gibt es keine Reform. Hier wird nichts neu gemacht, sondern der Weg zum Sozialismus ist gerade und klar vor uns geschrieben. Im Jahr 89 gibt es dann in der DDR und vor allen Dingen in Ungarn erste Versuche von DDR-BürgerInnen, die DDR zu verlassen, über diese Botschaftsbesetzungen. Das ist vielleicht euch ein Begriff. Es gab in mehreren großen Städten, also in Prag, in Budapest, in Berlin, gab es Besetzungen von westdeutschen Botschaften, wo die Leute hingegangen sind, gesagt haben, hier, wir bleiben jetzt hier, bis ihr uns rauslasst. Und es gibt dann in der Zeit auch eine Verhandlung darüber, ob diese Leute gehen können. Und das Ganze wird davon befeuert, dass in Ungarn tatsächlich eine Reformbewegung eingeleitet wird, die sagt, wir bauen die Grenzzäune ab. Wir machen Schluss mit diesem Grenzregime und das führt dazu, dass es letztendlich auch im Jahre 89 quasi dann eine legale Ausreisemöglichkeit über die ungarische Grenze gibt, wo der Schießbefehl ausgesetzt wird. Gleichzeitig im April, Mai gibt es diesen Tiananmen-Platz-Aufstand, den kennt ihr vielleicht, ne? Das ist ein großer Platz in China, in Peking, der wurde von der Demokratiebewegung besetzt und dann militärisch geräumt und im Zuge dessen kommt es quasi zu einem riesigen Massaker, wo ungefähr 2600 Menschen sterben, teilweise auch Soldaten in dieser Zahl mit drin sind, aber eben diese Demokratiebewegung wirklich mit einem Militär plattgewalzt wird. Und Egon Krenz, Mitglied des Politbüros, stellt sich hin und sagt, das, was in China passiert ist, ist richtig, ist notwendig, das sind Provokateure aus dem Westen, wir müssen das militärisch zerschlagen. Das ist wichtig dafür, nochmal im Kopf zu behalten, was dann später kommt. Die Kommunalwahlen im Mai 89 sind ein wichtiger Schritt für die DDR-Opposition, weil es das erste Mal ist, dass sie wirklich organisiert Wahlbeobachtung durchführt. Also die Wahlen sind total verpönt in der DDR gewesen. Das nennt sich Zettelfalten. Man geht dahin, faltet seinen Zettel, steckt den rein. Und wenn du in die Wahlkabine gehst, ist das ein Grund für Repressalien. Also wenn ich meinen Zettel nehme, in die Wahlkabine gehe, wie es vorgeschrieben ist, und sage, ich nehme mir die Zeit, ich kreuze was an, ich überlege mir das, dann kann das sein, dass du nachher aufgeschrieben bist und dann dafür Repressalien abbekommst. Das heißt, Leute gehen da halt hin, hauen ihren Zettel rein. Fertig, und alle wissen, dass das gefälscht ist, aber niemand kann es nachweisen. Und im Mai wird dann tatsächlich einfach das möglich, dadurch, dass die flächendeckend versucht haben, diese Wahlen zu beobachten und quasi zu erheben, okay, wer macht da was, nachzuweisen, dass die Zahlen von 99,4% Zustimmung zur Staatsführung der SED einfach schlicht und weg gelogen sind. Am 4. September kommt es im Zuge von einem Friedensgebet in der Thomaskirche zu einem ersten Montagsdemozug. Diese Friedensgebete gibt es da schon länger, das sind einfach Möglichkeiten, sich zu versammeln, weil die Kirche so eine gewisse Autonomie gegenüber dem Staat behaupten konnte und entsprechend Leute dort sich versammeln können. Und am diesem 4. September kommt es erstmal dazu, dass Leute dann danach auf die Straße gehen. Das Ganze wird mit Repression beantwortet, hat noch überhaupt keinen durchschlagenden Effekt, aber es ist quasi der erste Moment. Und gleichzeitig beschleunigen sich aber diese ganzen Abläufe extrem, denn kurz nach dem 4. September wird das neue Forum, die mit wichtigste eigentlich Oppositionsgruppe in der DDR, gegründet. Bis explizit wird sie nicht zugelassen durch die DDR-Staatsführung, konstituiert sich aber trotzdem. Bis Ende 89 haben ungefähr 200.000 Menschen quasi diese Gründungserklärung unterschrieben und sich da solidarisch erklärt oder zugehörig erklärt. Und am 24.09. gibt es so ein großes Treffen von Leuten vom neuen Forum, von Leuten aus der Vereinigten Linken, was eine andere marxistisch motivierte Gruppe war, die sich da in der Zeit gegründet hat. Demokratie Jetzt, die dann eher später eher konservativer unterwegs waren, waren dort dabei. Und verschiedene andere Vertreter. Und das ist für die DDR ein totales Novum. Also bis dahin gab es natürlich immer wieder verschiedene Oppositionsbewegungen, aber dass man sich dort trifft, dass man sich auch so ein Verbot explizit widersetzt, gibt es bis dahin einfach nicht. Am 9.10. demonstrieren dann 70.000 Menschen in Leipzig, auch an so einem Montag, und das ist bis dahin quasi die größte Demonstration in der DDR, die es jemals gab, und es bleibt auch die größte nicht angemeldete Demonstration innerhalb der DDR. Und das erzeugt dann tatsächlich den Druck, dass noch im Oktober, also am 18. Oktober, Erich Honecker zurückgetreten wird durch Mitglieder des Politbüros, und besagter Egon Krenz, der das mit dem Tiananmen-Platz gesagt hatte, wird neuer Vorsitzender.
Der Referent zeigte gegen Ende seines Vortrags einen kurzen Film aus der Zeit der Demonstrationen in der DDR 1988-89, in welchem Zeitzeuginnen über ihre eigenen Erfahrungen bei den Protestmärschen erzählten. Im Anschluss an den Film schilderten Teilnehmende des AMS-Workshops, wie sehr sie die Zeitzeuginnen beeindruckt und bewegt hätten. Manchen standen Tränen in den Augen. Dazu dann der Referent.
Tatsächlich finde ich das auch selber in meiner Emotion, mir kommen auf jeden Fall bei dieser Quelle, also bei diesem Film, bin ich auch immer so kurz vorm Heulen. Und ich habe nochmal festgestellt, dass ich selber ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Wendeereignis habe, weil das so überschrieben ist mit einer westdeutschen Erzählung für mich. Und gerade diese Sprüche, keine Gewalt und so, wird immer so als die friedliche Revolution, wenn man sagt, das war es nicht. Aber mir auch nochmal klar geworden ist, ne, warum rufen die keine Gewalt, weil sie nicht selber Gewalt erfahren wollen. Ne? Nicht, weil sie sagen, weil es keine Option, um dieses Regime loszuwerden, das sagen sicherlich viele auch, aber vor allen Dingen geht es darum, wir wollen nicht erschossen werden. Und auch mit dieser Kirche habe ich auch oft so einen, okay, das sind jetzt irgendwie Kirchenleute, naja, wie geht man damit als Link um, aber tatsächlich sind diese Kirchen ein total wichtiger Raum gewesen, und die haben total viel Raum geöffnet für alle Leute. Also es gab sehr viele Angebote von Pfarrern, die gesagt haben, ey, kommt hierher, macht euch einen Treff, macht was ihr wollt, es geht ja nur darum, dass ihr einen Raum habt, den ihr nirgendwo anders bekommen werdet. Also auch sozusagen, da ist glaube ich nicht zu verwechseln, die Leute sind nicht in die Kirche gegangen, weil
ihnen der Gott so wichtig war. Ostdeutschland ist ein gottloses Land. Aber weil das halt der Raum war, wo es irgendwas gab. Und in der also man sieht auf jeden Fall deutlich, wo so aktive PfarrerInnen so aktiv waren und so Kirchgemeinde. Also Lothar König ist so ein Mensch aus Jena jetzt, der ist Pfarrer schon sehr lange und da ist total klar, dass dem sein Engagement, was auch aus dieser Zeit kommt, total viel in Jena mit aufgebaut hat, was eine linke Bewegung, Zivilgesellschaft angeht. Oder auch hier der Michael Turek hier, der hier vorkommt, der ist beispielsweise in Sachsen dann weiter aktiv gewesen, der hat das erste Kirchenasyl in Ostdeutschland durchgesetzt. Also ist auch so eine Person, die da wesentlich, also politisch mit seinem Glauben auch umgeht. Genau. Aber ich habe jetzt darüber hinaus keine große Expertise, was die Kirche und ihre Rolle in Ostdeutschland angeht.
Aus dem Publikum kam die Frage auf, wofür genau die Menschen damals auf die Straße gegangen seien in der DDR. In dem Film waren nicht nur Szenen aus der Deutschen Demokratischen Republik zu sehen, sondern auch vom Tiananmen-Platz aus China, wo anders als in der DDR der Protest 1989 blutig niedergewalzt wurde. Hier führte der Referent dann aus.
Was du sagst sozusagen mit dem, wofür gehen ja eigentlich auf die Straße, in dem Video an zwei Stellen hört man die Internationale. Das ist einmal der Platz des Himmlischen Friedens, die singen die Internationale, zumindest wenn die nicht irgendwas anderes auf die Melodie singen. Ich gehe davon aus, dass die Melodie auch den Text dann haben wird. Und auch in diesem Demonstrationsvideo aus Leipzig singen die Internationale. Und ich würde deswegen nicht aus den KommunistInnen machen durchweg. Aber dieser Bezug auf ein, ihr sagt uns doch die ganze Zeit, dass wir die Macht miteinander haben. Wir sind das Volk, wir regieren in der DDR. Ihr sagt die ganze Zeit volkseigene Betriebe, ihr sagt die ganze Zeit volkseigene, was auch immer, Volksarmee, jetzt nehmen wir das in die Hand. Ihr nehmt uns das nicht mehr weg, sondern das ist jetzt das, was wir nehmen, positiv, und was wir bewegen wollen, wo wir irgendwas mitmachen wollen. Und gerade in diesen Gruppen, Neues Forum und so, ist halt tatsächlich auch die Demokratisierung der DDR ein Thema und nicht der Anschluss an die BRD. Und damit würde ich weitermachen. Der 4.11. schließt sich an den Rücktritt von Honecker an mit 1 Million Demonstrierenden in Berlin. Das ist dann auch die größte Demonstration der DDR, die diesmal angemeldet ist und diesmal auch legitimiert wird. Und quasi am 3. November wurde auch die Ausreise nach Ungarn legalisiert. Und in dieser ersten Novemberwoche gibt es dann den ersten großen Schub von 200.000 Menschen, die DDR auf diesem legalen Weg über Ungarn nach Westen verlassen. Am 7.8. November tritt tatsächlich dann auch die Staatsführung und das Politbüro der SED zurück und es kommt dann quasi zu dem, was wir jetzt alle kennen, ne? Den 9. November mit der Maueröffnung am Abend. Das ist ganz witzig, ich habe das nochmal nachrecherchiert. Es gibt so Interviews mit Egon Krenz, wo er sich darüber beschwert, wie der Günter Schabowski, der diese Pressemitteilung vor die Pressekonferenz geleitet hat, wie der dazu kam, das zu sagen, dass die Maueröffnung ab sofort gilt. Ominum quasi noch dieser Apparat verliert seinen Kopf und ist überhaupt nicht mehr funktionsfähig, nämlich diese Maueröffnung sollte am 10. November stattfinden, die findet am 9. November direkt statt. An der Grenze weiß niemand mehr, soll ich jetzt schießen, soll ich nicht schießen. Es passiert aber nicht, eben weil klar ist, okay, wenn wir jetzt hier militärisch eingreifen, dann müssen wir das selber ausfechten und es wird nicht mehr der große Bruder kommen. Innerhalb des Novembers kommt es dann quasi so zu dem ersten Schritt, was so ein bisschen als die Wende in der Wende manchmal verhandelt wird. Es gibt nämlich von Kohl den 10-Punkte-Plan, also Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sagt, 10 Punkte können wir tun, um den Anschluss der DDR an die BRD möglichst schnell zu realisieren. Da sind verschiedene Punkte drin, die würde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist quasi das erste deutliche Signal, wenn hier jemand sagt, wir schließen, also wir machen eine Wiedervereinigung, dann wird das unter diesen Punkten funktionieren. Parallel dazu entsteht der Aufruf für unser Land, was verschiedene Bürgerrechtsgruppen geschrieben haben mit dem O-Ton, wir wollen den demokratischen Sozialismus, wir wollen eine DDR, wir wollen da drin bleiben, wir wollen keinen Anschluss an die BRD.
Soweit der Vortrag des Referenten des Netzwerk Polylux auf dem AMS 2024 in St. Georgen im Schwarzwald. Wer sich weiter über das Netzwerk informieren und spenden möchte, findet unter polylux.network alle weiteren Informationen im Internet. Angesichts der jüngsten Landtagswahlen sind Spenden und Fördermitgliedschaften notwendiger denn je.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Rechtsruck in Ostdeutschland eine Spurensuche. Ein Vortrag des Netzwerks Polylux vom AMS-Camp in St. Georgen in Schwarzwald im August 2024.